Deutschlandfunk, Europa heute.
Und dieses Thema kann ich jetzt vertiefen mit Christian Hanelt. Er ist Politikwissenschaftler bei der Bertelsmann Stiftung und beschäftigt sich mit Europa und dem Nahen Osten. Guten Morgen, Herr Hanelt.
Guten Morgen, Frau Brockus.
Wir haben es eben gehört, Spanien will die palästinensischen Gebiete anerkennen. Pedro Sanchez, der Ministerpräsident, besucht in den kommenden Tagen auch mehrere Regierungschefs, unter anderem in Norwegen, Belgien und Slowenien, um Verbündete für diesen Plan zu gewinnen. Angenommen, Spanien und andere Mitgliedsländer der EU würden jetzt die palästinensischen Gebiete als Staat anerkennen. Was würde das bedeuten, ganz praktisch?
Das würde ganz praktisch eine symbolische politische Aufwertung und eine diplomatische Aufwertung bedeuten, indem dann die palästinensische Vertretung der Autonomiebehörde in allen EU-Mitgliedstaaten statt dem gewissen diplomatischen Vertretungsrang, den es hat, dann eben einen vollen diplomatischen Vertretungsrang hätte, so wie eben auch Israel. Zurzeit hat die palästinensische Autonomiebehörde Beobachterstatus bei den Vereinten Nationen. Und hat selbst in den letzten drei Wochen dort beantragt Vollmitgliedschaft, was in den Gremien diskutiert wird. Man muss in dem Hintergrund wissen, das kann ein Baustein sein, um in wirkliche israelisch-palästinensische Verhandlungen für eine Zwei-Staaten-Lösung einzutreten. Spanien sieht das als einen wichtigen Baustein vorher. Andere EU-Mitgliedstaaten sehen das eher als einen Baustein für die Zeit, wenn Israel und Palästina tatsächlich einen Friedensvertrag unterschrieben haben.
Sie haben gesagt, es ist symbolisch zu verstehen und wertet die Autonomiebehörde auf. Ist das dann nur ein Symbol Richtung Autonomiebehörde oder vielleicht auch Richtung israelische Regierung?
Na, die israelische Regierung und der Netanyahu, wir haben es ja dort mit einer rechtsnationalistisch und rechtsreligiösen Region zu tun, lehnt eine vorherige Anerkennung durch dritte Staaten, wie zum Beispiel europäische, ab. Die Regierung Netanyahu lehnt auch eine Zwei-Staaten-Lösung ab. Auf der palästinensischen Seite haben wir eine Autonomiebehörde, die auch politisch schwach ist. Das heißt, wenn wie die EU, wie auch der EU-Rat vor drei Wochen gesagt hat, es braucht jetzt wirklich eine Zwei-Staaten-Lösung und man hat aber in Israel und Palästina zurzeit politische Führung, die A zu schwach und B diesen Weg nicht gehen wollen, ist das ein sehr ganz schwieriger Kontext. Es ist natürlich auch ein schwieriger Kontext, weil wir immer noch eine Kriegssituation haben. Wir haben eine Gewaltsituation. Wir hatten einen Terroranschlag der Hamas und der darauffolgende Krieg mit all seinen Wunden, den wir jeden Tag sehen. Da scheint es emotional sehr weit weg von einer Zwei-Staaten-Lösung zu sprechen. Allerdings kann es tatsächlich wirklich so sein, dass beide Völker, wie sie traumatisiert sind, feststellen in sich, der Konflikt weiter ihn zu führen, bringt nur weiteres Leid, Tod und wirtschaftliche und soziale Rückschritte. Man braucht jetzt wirklich den Einstieg in eine Trennung beider Völker für eine Zwei-Staaten-Lösung. Das ist das, was politisch die EU vorantreiben will. Aber sie muss dann wirklich auch weitere Instrumente wirklich geeint definieren, um dann wirklich einen Einstieg in Verhandlungen zu bereiten. Und da muss man die drei unterschiedlichen EU-Positionen, die spanische, der Anerkennung zum Beispiel Palästinas jetzt, Tschechien und Ungarn, die dagegen sind, die dritte Gruppe ist skeptisch, wie auch die Bundesregierung, die sagt, kann es nicht sein, dass es vielleicht doch besser ist, eine Anerkennung erst am Ende einer Verhandlung zu stellen. Das zeigt mir, dass wir als EU-Mitgliedstaaten für eine Lösung des Konfliktes gebraucht werden, aber eigentlich erstmal die Parameter für eine Zwei-Staaten-Lösung, was die EU tun kann, einfach klarer bestimmen müssen und eigentlich erstmal in eine eigene Klausur der 27 gehen müssen. Zum Beispiel wäre es sinnvoll, Frau Bockus, wenn der spanische Premierminister vielleicht nicht alleine durch die EU-Staaten reisen würde, sondern vielleicht seinen tschechischen Amtskollegen mitgeben würde. Die vertreten beide so unterschiedliche Meinungen und können dann vielleicht einen innereuropäischen Diskussionsprozess wirklich fundamental vorantreiben.
Halten Sie das denn für wahrscheinlich, dass der Spanier sich hier mit dem Tschechen zusammentut? Aber es sind ja, wie Sie sagen, sehr konträre Blöcke.
Ja, es sind sehr konträre Blöcke, aber ich sehe die USA, mit denen die USA brauchen dringend große Unterstützung für ihre Vermittlungsbemühungen im Nahen Osten. Die arabischen Länder tun sich zusammen. Alle arabischen Länder, die Beziehungen zu Israel haben, tun sich zusammen. Die wollen auch beim Wiederaufbau und der politischen Neuorganisation des Gazastreifens wirklich helfen und arbeiten an einem gemeinsamen Plan. Alle treten an die EU ran und sagt, wir brauchen euch, aber dann müssen sie auch wirklich geeint auftreten. Das ist eine Frage, wie sich EU-Außenpolitik generell in Zukunft gestaltet. Wir haben ja nicht nur den Israel-Palästina-Konflikt mit seinen negativen Auswirkungen auf Europa. Wir haben Syrien, Libyen, Jemen, Sudan, Kaukasus, Ukraine. Wir haben 27 Mitgliedstaaten. Ich glaube, dass man die Außenpolitik auf mehrere Schultern verteilen muss. Man muss das Instrument der Troika bestärken. Warum können die EU-Mitgliedstaaten nicht drei von sich selbst beauftragen, sich jetzt um Israel-Palästina verstärkt zu kümmern mit Herrn Borrell? Eben zum Beispiel Deutschland, Tschechien und Spanien, die diese drei Rollen vertreten und vorher wirklich sich zusammensetzen in einem Gymnich-Format und mal diskutieren, warum haben wir uns in den letzten 10 Jahren, was Israel-Palästina angeht, so weit von unserer Nahost-Strategie von 2014 entfernt?
Also,
und wie kommen wir da wieder hin?
Sie sprechen diese Uneinigkeit ja sehr deutlich an und wie ich raushöre, hat das auch historische Gründe vor allem, dass man sich da auseinander bewegt hat.
Ja. Ja, also die letzte Anstrengung der US-Regierung Obama mit dem israelischen Ministerpräsident Netanyahu und Palästinenser Präsident Abbas in 2014 sind ja gescheitert. Es war der letzte Anlauf für eine politische Lösung in einer Zwei-Staaten-Lösung und da hatte dazu die EU eine sehr detaillierte Nahost-Strategie festgelegt, auch welche Punkte einer Zwei-Staaten-Lösung, sie unterstreicht zum Beispiel Jerusalem als gemeinsame Hauptstadt, die Grenzen von 1967 mit Landtausch, also sehr, sehr detailliert. Seitdem hat man aber seine bilateralen Beziehungen zu Israel sehr intensiviert. Die Palästina-Frage ist in den Hintergrund getreten. Israels Bedeutung für die EU als innovative IT-Wirtschaftskraft und als Exporteur von Gas hat sich in den letzten Jahren sehr gesteigert. Und so hat Deutschland zum Beispiel auch seine Beziehungen, die ja historisch sehr stark und wichtig sind und gewachsen sind, auch noch dadurch verstärkt, die militärischen Beziehungen zu Israel auszubauen, weil das für die Modernisierung der Bundeswehr gebraucht wird. Die italienische Regierung hat sich zum Beispiel von einer pro-palästinensischen zu einer pro-israelischen gewandelt, durch sehr persönliche Beziehungen von Netanyahu mit dem damaligen israelischen Ministerpräsidenten Berlusconi. Und viele mittel- und osteuropäische Mitgliedstaaten der EU, wie zum Beispiel Ungarn und Tschechien, die wir auch in unserem Gespräch angesprochen haben, die haben in den letzten Jahren ihre jüdischen Wurzeln wiederentdeckt und dementsprechend ihre Beziehung nach Israel ausgebaut. Und so sind eben halt auch wirklich sehr unterschiedliche Ansichten zum Nahostkonflikt in den letzten Jahren entstanden und haben sich sehr vertieft, die es nun zu überbrücken gilt.
Sie haben Ungarn gerade angesprochen. Ungarn war ja auch das Land, was sich lange auf EU-Ebene nicht auf diesen Punkt Waffenstillstand einigen konnte. Jetzt haben Sie beim Gipfel im März erstmals da Einigkeit gezeigt, geschlossen, eine sofortige humanitäre Pause gefordert, darauf aufbauend dann einen dauerhaften Waffenstillstand. Bitte meine kurze Antwort. Sehen Sie, dass Ungarn sich hier noch weiter bewegen könnte in Richtung der europäischen Partner?
Also Ungarn ist ja auch schwierig bei dem Halten der gemeinsamen Linie der EU im Ukraine-Konflikt und im Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Das heißt, Ungarn spielt ja in vielen außenpolitischen Fragen auch auf dem Balkan eine Sonderrolle. Da müssen die EU-Staats- und Regierungschefs der 26 wirklich mit Ungarn so agieren, mit der Regierung, auch mit Blick auf seine EU-Ratspräsidentschaft, dass sie die gemeinsame Stärkung der Außenpolitik wirklich unterstreichen.
Sagt.
Denn eine weitere Ausbreitung des Nahostkonfliktes hat auch negative Auswirkungen auf uns in Europa und das gilt es zu verhindern.
Danke, Christian Hanelt, Nahost- und Europa-Experte von der Bertelsmann-Stiftung.